Steffen Kern vorzustellen, ist sowas wie Eulen nach Athen zu tragen. Er ist Pfarrer, Bestsellerautor, Journalist. Ist gut, dass er noch nicht ans Mikrofon kann. Man könnte die Reihe jetzt fortsetzen. Ganz besonders freue ich mich, dass er als API-Vorsitzender, der so viele Termine hat, es möglich gemacht hat, kurz hier zu sein, um über etwas zu sprechen, als geistlichen Impuls, aber auch hintergründig, was sonst oft so untergeht. Man redet so oft vom christlichen Menschenbild, wie der Mensch eigentlich in den Augen Gottes ist, aber worum geht es da überhaupt? Und ich erhoffe uns, ja, ich bin sicher, dass du, Steffen, uns da ein paar fundierte, gute Dinge an die Hand geben kannst. Und bitte dich, gleich das Wort zu übernehmen.
Vielen Dank, Paul Gerhard. Das ist ja überaus freundlich. Und ich muss sagen, hier in Waldorf-Heslach, das ist ja mein Wohnort. Ich bin hier zu Hause. Aber so viele Lehrer auf einem Haufen sieht man hier selten. Also ich hoffe, einigermaßen in korrektem Deutsch zu sprechen und so. Und gestehe, dass ich besonders nervös bin heute Morgen in dieser Halle. Treffen sich zwei Planeten auf ihrer Umlaufbahn? Kommt selten vor, aber gelegentlich. Sagt der eine zum anderen, wie geht's dir? Sagt der andere, oh, mir geht's schlecht. Ja, wieso denn? Ich glaube, ich habe Homo sapiens. Sagt der andere, oh, aber nicht so schlimm. Hatte ich auch mal, das geht vorbei. Ich gebe zu, diese Episode ist schöpfungstheologisch nicht ganz korrekt. Da käme man in manche Schwierigkeiten. Und doch wirft es eine Frage auf, die uns heute Morgen und in vielen Debatten eigentlich unser Leben lang immer wieder bewegt und beschäftigt, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Wer sind wir? Wie sehen wir uns selber eigentlich? Als Christen, von der Bibel her, aber überhaupt als Menschen. Wie sehen wir Menschen uns selber? Eine der großen Fragen der Geschichte und eine Grundfrage unseres Lebens. Psalm 8 stellt diese Frage betend. Er richtet sie an Gott. Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst? Ma enosh ki tiskarena. Was bin ich, wer bin ich, dass du an mich denkst? Es ist gut, wenn wir diese Frage nicht nur einfach so formulieren, ins Leere, in den Raum stellen und dann irgendwie reflektieren von verschiedenen Seiten, sondern wenn wir diese Frage immer wieder an Gott richten und uns damit selber ausrichten. Was ist der Mensch, Herr, in deinen Augen? Wer sind wir, lieber Vater, vor dir? Und wer sind wir in deinen Augen füreinander und untereinander, wenn wir unsere Existenz, unser Zusammenleben, unser Sein betend betrachten, sehen wir uns in einem anderen Licht. Es fällt etwas von dem Schöpfungslicht Gottes in unser Denken und Reden, in unser Selbstbild hinein. Und das ist gut. Gottes Blick auf uns Menschen richtet uns aus. Also heute Morgen nur ein paar Schlaglichter von dem, was die Bibel uns im Blick auf den Menschen sagt. Eine Spurensuche in der Bibel beginnt in 1. Mose 1, natürlich ganz vorne. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Erstens, was heißt das? Unser Leben ist ein Geschenk. Unser Leben ist eine Gabe. Wir haben uns das Leben nicht selber gegeben. Wir verdanken uns nicht uns selbst. Das steckt ja als ein ganz wesentlicher Grundgedanke und eine wesentliche Konsequenz in der Schöpfung drin. Wir sind geschaffen. Wir haben uns das Leben nicht selber gegeben, gemacht. Im tiefsten Konstruieren bauen wir uns nicht selber. Sondern wer und was wir sind, das ist uns gegeben. Wir sind geschaffen. Unser Leben ist ein Geschenk. So banal das klingen mag für uns, so elementar ist es doch. Wir sind nicht nur irgendwie geworden, sondern unser Leben ist gewollt und uns gegeben. Und das gilt nicht nur am Anfang einmalig, sondern das ist eine Creatio continua, eine kontinuierliche, dauerhafte Schöpfung. Jeden Tag neu erleben wir das. Jochen Kleppers Lied bringt es zum Ausdruck: Du wächst mich alle Morgen. Du wächst mir selbst das Ohr. Gott schafft mich jeden Morgen neu. Er schenkt mir diesen Tag, den ich mir selber nicht geben kann. Unser Leben ist ein Geschenk. Und nicht nur zeitlich gesehen, sondern wer ich bin, meine Identität, empfange ich. Du sagst es mir. Ich höre, wer ich bin. Ich baue mich nicht selber. Wir empfangen unsere Identität. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres jüdisch-christlichen Menschenbildes. Wir machen nicht uns selber. Natürlich entscheiden wir frei, was wir tun, und das, was wir tun, hat auch Folgen für unser Leben. Wir können Doktorarbeiten schreiben und tragen den Titel, verlieren ihn gelegentlich vielleicht auch wieder, aber trotzdem ist das, was wir tun, nicht das, was uns im tiefsten bestimmt. Wir empfangen, wer wir sind. Ich höre, wer ich bin. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Du bist mein Kind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist. Meine Identität empfange ich aus dem Wort Gottes. Mein Leben ist ein Geschenk. Etwas Großartiges. Und wissen Sie, darum bleiben wir auch. Darum vergehen wir nicht einfach mit Fleisch und Blut. Wir verrotten nicht einfach. Denn unser Name, unsere Person, wer wir sind, bleibt in Gottes Wort aufgehoben, das diese Zeit überdauert. Und in Ewigkeit wird Gott unseren Namen wieder aussprechen. Und wir werden sein und auferstehen zu einem neuen Leben, mit einem neuen Leib. Wir sind und wir bleiben Geschöpfe. Wir empfangen uns selber aus dem Wort Gottes. Unser Leben ist eine Gabe, ein Geschenk. Das ist das Erste. Das Zweite, was heißt das denn? Von dem ersten Kapitel der Bibel her, was ist der Mensch? Unser Leben, unser Menschsein hat eine Würde. Unverlierbar, unbedingt, eine tiefe Würde. Gottes Ebenbild sind wir, Gottes Abbild, Gottes Gegenüber, sein Gesprächspartner, auf das Du Gottes hin angelegt, um zu antworten, sein Gegenüber, zum Gespräch mit Gott bestimmt, dazu geschaffen. Das sind wir ab dem ersten Atemzug. Nein, eigentlich früher noch, im Mutterleibe gebildet. Da schon hat Gott an uns gedacht. Da schon hat er uns vor Augen, wer wir sind. In seinem Herzen, in seinem Sinn sind wir schon vor dem ersten Schrei. Und das bleiben wir auch. Diese Würde eignet uns, unabhängig davon, wo und wie wir auf dieser Erde leben und was wir aus uns machen. Wiederum das, was wir machen, ist so heilsam und so wohltuend relativiert. Wir sind würdevoll und wertvoll und bleiben das, egal ob wir Schwaben sind oder Badener. Das muss ich als überzeugter Schwabe zugestehen, darauf kommt es gar nicht an. Egal ob wir schwarz oder weiß sind, welchen Bildungsstand wir haben, egal wie alt wir sind, wie schwach, wie stark, wie gesund, wie krank. Der Mensch mit Behinderung, der Mensch mit bösen Neigungen, mit verschiedensten Orientierungen in seinem Leben, auch mit verschiedensten sexuellen Orientierungen, mit verschiedenster politischer Meinung und Orientierung, mit verschiedenster Geisteshaltung und verschiedensten Taten. Auch der Mensch mit bösen Taten ist ein Ebenbild Gottes, verliert diese Würde nie, auch der Ungeborene nicht. Er hat sie schon. Und auch der vertriebene Mensch hat sie. Es gibt nur eine Menschenwürde, an der wir alle Anteil haben. Was für ein Zuspruch. Was für ein Selbstverständnis. Und was für eine Verantwortung. Wenn wir uns Menschen so sehen, dann ist das kein überhebliches Menschenbild. Vermeintlich im Vergleich zu einem evolutionären Selbstverständnis, wenn wir uns von der Schöpfung her verstehen, hat das nichts mit einer Überheblichkeit zu tun, einer Erhabenheit, die sich abhebt über alle andere Welt. Nein, wer diesen Zuspruch hat, dieses Selbstverständnis, der hat eine Verantwortung und die ist im Schöpfungsbericht mit angelegt. Seid fruchtbar, mehrt euch, herrschet, verwaltet, achtet, erhaltet, baut, bewahrt, all das liegt drin. Wer Würde hat, hat auch Verantwortung. Sie gilt heute ganz bestimmt Flüchtlingen gegenüber. Es geht um Gottes Ebenbilder. Es gilt Ungeborenen gegenüber, auch denen in Reagenzglas. Wir reden nicht von Zellhaufen. Wir reden von Menschen und auch nicht nur von einem Leben, das sich erst zum Menschen entwickelt, sondern von Anfang an von Menschen. Und wir bleiben dabei. Auch bei Sterbenden, Pflegebedürftigen, auch der aschfahle Mensch, nur noch Haut und Knochen, der vom Bett fast nicht mehr zu unterscheiden ist, vom weißen Bettlaken sich kaum noch abhebt, weil die Gesichts-, die Menschenfarbe schon gewichen ist, ist ein Ebenbild Gottes und bleibt es. Diese Würde bleibt. Unser Leben hat eine Würde. Das ist unser Menschenbild, eine Achtung. Eine Verantwortung, Respekt. Und das hat unser Rechtssystem zutiefst geprägt in den letzten 2000 Jahren. Es ist eine, auch menschheitsgeschichtlich, hohe Errungenschaft, dass wir Menschen uns so sehen. Das Dritte noch. Was ist der Mensch? Was heißt das, uns von der Schöpfung her zu verstehen? Das Dritte, wir Menschen leben als Mann und Frau. Die Polarität der Geschlechter ist konstitutiv für das christliche Menschenbild. Der kleine Unterschied ist auch wieder so banal und doch so elementar. Und wer hätte gedacht, dass diese Bibelstelle, Gott schuf sie als Mann und Frau, und gerade so sind wir Gottes Ebenbild, dass diese Stelle einmal diese Bedeutung erlangen würde in Debatten um eine Gender-Ideologie, die den Menschen eben überhaupt nicht konstitutiv als Mann und Frau sieht, sondern wo die Geschlechtlichkeit etwas sehr Relatives ist, etwas sich Entwickelndes, etwas, wofür wir uns erst entscheiden. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott schuf uns zu seinem Bilde männlich und weiblich. Als Mann und Frau. So, gerade so sind wir Ebenbild Gottes. Nicht der Mann ist das Ebenbild Gottes und die Frau ein Abbild. Und auch nicht umgekehrt. Die Frau das Ebenbild Gottes und der Mann dann irgendwie ein Abglanz. Auch wenn das manchmal uns so erscheinen mag. Als Mann und Frau. In dieser Polarität. Gerade so. Sind wir Ebenbild Gottes. So und nicht anders. Gleichwertig, immer schon gleichwertig. Wenn es um die Gleichberechtigung und um die Gleichwertigkeit der Geschlechter geht, haben wir vom christlichen Menschenbild und vom jüdisch-christlichen Menschenbild her etwas ganz Essentielles beizutragen. Die Bibel sieht den Menschen von Anfang an gleichwertig. Das war durch die Zeiten Mann und Frau, das war durch die Zeiten hin nicht immer so. In vielen Gesellschaftsschichten, in biblischer Zeit, aber auch in christlicher Zeit, in der Zeit der Kirche, da haben wir von der Schrift her etwas beizutragen. Mann und Frau sind gleichwertig gesehen. Und beide sind auf Ergänzung angelegt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es gibt ja noch ein zweites Kapitel, eine zweite Schöpfungserzählung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch braucht eine Gehilfin. Der Mann ist der Gehilfe der Frau und die Frau die Gehilfin des Mannes, Lutherdeutsch. Beide sind auf Ergänzung angelegt. Und zwar auf Ergänzung durch das andere Geschlecht. Die EKD-Orientierungshilfe, die im letzten Jahr erschienen ist, sieht darin schlicht und ergreifend die Sozialität des Menschen festgehalten. Ist aber mitnichten so. exegetisch ganz klar, die Polarität der Geschlechter ist hier angesprochen. Nicht nur, dass der Mensch nicht allein auf dieser Erde lebt und Mitmenschen braucht. Hier geht es um die Polarität der Geschlechter. Und von daher können wir, und das will ich abschließend noch sagen, auch etwas zur Ehe von Mann und Frau sagen. Es ist ja kein Zufall, dass die beiden genannten Stellen aus den Schöpfungserzählungen in der Trauagenda eine wesentliche Rolle spielen und dort konstitutiv auftauchen. Die Ehe ist eine Schöpfungsgabe Gottes. Und die Ehe ist ein öffentlich-rechtlicher Schutzraum von unserem christlichen Menschenbild her, von unserem Menschenbild her. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, markiert genau das. Die Ehe ist eine Schöpfungsgabe und ein öffentlich-rechtlicher Schutzraum. Gott achtet die Ehe, das verbindliche Zusammenleben auf Lebenszeit von Mann und Frau, für so wertvoll, dass er eines von 10 Geboten, die er selber in Stein schreibt, dafür bereithält. So wertvoll ist die Ehe gesehen. Das ist nicht eine mehr oder weniger zufällig gewordene Praxis von kultureller Existenz, die sich im Laufe der Zeit auch verändern kann. Man könne genauso zu dritt, zu viert, zu siebt oder mit Haustier oder wie auch immer leben. Nein, die beiden füreinander stehen unter dem exklusiven Schutz Gottes. Ein öffentlich-rechtlicher Schutzraum. Wenn Luther später die Ehe als ein weltlich Ding beschreibt, dann hält er genau das fest. Sie ist kein Sakrament, das ist eine gewisse Abgrenzung gegenüber dem römischen Verständnis der Ehe. Sie ist eine rechtliche Sache und zugleich hochgeschätzt und wertgeachtet von Luther als der höchste Stand, den es gibt. Die Ehe also ein Schutzraum und... Ach, was sagt denn Jesus zur Ehe? Sagt er auch etwas dazu? Jesus spricht die Ehe an, als er auf die Ehescheidung angesprochen wird, Matthäus 19, Markus 10, und sagt, die Ehe ist eine lebenslange Verbindung ohne Scheidung. Das soll nicht sein. Und bezieht sich, und das ist nun das Spannende, zurück auf die Schöpfung. Gott, der am Anfang gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Jesus selber bezieht sich angesprochen auf die Ehe bzw. die Scheidung, auf die Schöpfungstexte zurück und zeigt damit, dass wir hier eine angemessene biblische Linie haben, wenn wir die Ehe so sehen und verstehen von der Schöpfung her und die Polarität der Geschlechter als etwas Konstitutives sehen, nicht als etwas zufällig kulturell Gewordenes. Das ist eine biblisch-theologische Linie. Ja, sexuelle Vielfalt gibt es, hat es schon immer gegeben. In einer gefallenen Welt wird vieles gelebt und praktiziert und es wird auch unendlich viel gelitten, auch unter der Sexualität des jeweils anderen, mit dem man zu tun hat. Für uns als Christen ist aber nicht jede Lebensform in gleicher Weise normgebend. Das sagen wir von unserem christlichen Menschenbild her, sondern wir halten die Ehe von Mann und Frau für vorzüglich. Wir tolerieren und akzeptieren jeden Menschen als Person. Toleranz und auch Akzeptanz jedes Menschen voll und ganz. Das heißt volle Wertschätzung, Respekt, Achtung, Ehrerbietung, Liebe gilt jedem Einzelnen als Person, aber wir akzeptieren nicht jede Lebensform als solche, als in gleicher Weise normgebend. Und Sie wissen, damit sind wir ganz nah beim Bildungsplan. Diese Entscheidung treffen wir von unserem christlichen Menschenbild her. Und dieses ist auch in unserer Landesverfassung angelegt, also auch im Schulgesetz, das sich explizit darauf bezieht. Und sämtliche Bildungspläne orientieren sich daran. Ach ja, Sie sollten sich daran orientieren. Das werden wir nächste Woche am 27. März auch im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten einbringen. Wir sind ja in einer kleinen Delegation dort eingeladen. Darauf werden wir abheben. Aber damit bin ich schon weit über den geistlichen Impuls und die biblische Besinnung hinaus. Fazit: Wir halten fest für uns selber, für uns miteinander, aber auch für das, was wir in unsere Gesellschaft einbringen, von unserem christlichen Menschenbild her. Wir empfangen unser Leben. Wir empfangen unsere Identität, wer wir sind, als ein Geschenk, als eine Gabe. Und das tun wir als Glaubende zumal. Der Glaube ist ein Geschenk, Neuschöpfung, wo Gott uns noch einmal ganz neu macht, dass wir ihm gehören. Wir tun das im Hören, dass wir eine unverlierbare Würde haben. Wir gewinnen eine neue Selbstachtung. Wir sehen uns selber in Gottes Licht, in einem anderen Licht und achten uns, lernen uns selber zu lieben und den anderen, die Nächste und den Nächsten. Und wir sehen uns neu als Mann und Frau, als solche, die einander ergänzen, die einander beschenkt sind, einander beschenken, und zwar völlig unabhängig davon, ob wir nun verheiratet sind oder nicht. Wir leben als Mann und Frau. Und wir gestalten unser Leben so in Freiheit und in Verantwortung. Wir sind zum Handeln befreit. Und das nehmen wir wahr, diese Verantwortung, auch in den Debatten, die wir jetzt erleben. Und wir bezeugen das fröhlich in unserer Zeit. Ich wünsche euch und Ihnen für den Dienst in Schule und Bildungseinrichtungen und Familie, aber auch persönlich und in diesen Debatten jetzt, Gottes Segen und immer das Wissen, unser Leben ist ein großartiges Geschenk, und der, der es uns gegeben hat, der wird uns auch erhalten. Amen.